Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Platz 14, nur 7 Siege, 67 Gegentore gegen 12 Bundesligisten, kein einziges Spiel gewonnen. Das sind die Zahlen einer Horrorspielzeit, in der zumindest der Worst Case am Ende, der Abstieg, verhindert worden ist. Dank Robin Hack, dank Rocco Reitz, dank Frank Honorat und dank Moritz Nikolas. Es gibt sie auch, die guten Geschichten dieser Saison. Wir werden alles jetzt nochmal kompakt aufrollen und dann den Blick voraus wagen. Hier ist der Pfostenbruch mit dem großen Saisonrückblick. Viel Spaß dabei. Erstmal herzlich willkommen an alle Hörer und natürlich an meine Podcast-Kollegen hier. Erstmal an Fabian. Hi.
Ja, hi, grüß dich. Ja, die Saison ist jetzt schon ein paar Tage rum. Du hast es gesagt. Ja, keine schöne Saison. Immerhin der Klassenerhalt. Jetzt seit gestern Abend, seitdem der VfL Bochum in der Relegation gewonnen haben, kennen wir eben auch unsere 17 Gegner. So langsam kommt schon wieder ein bisschen sowas auf wie Vorfreude. Erstmal ist noch Europameisterschaft, aber es kann nur besser werden nächste Saison. Also hoffentlich.
Und der zweite Kollege im Bunde ist Jonas. Grüß dich. Du hast im Vorgespräch schon erwähnt, dass du dich deutlich besser fühlst als noch während der Saison.
Ja, hi. Danke nochmal für die Einladung. Ja, ich fühle mich tatsächlich besser, seitdem die Saison rum ist. Klassenerhalt geschafft, alles okay, bin glücklich darüber. Aber ich merke auch, dass gerade mir diese letzte Phase jetzt von der Saison jetzt überhaupt nicht fehlt und auch mich viel geärgert hat. Und deswegen genieße ich gerade die Zeit so ein bisschen ohne Borussia und ja, hoffe vielleicht auf ein bisschen bessere Zeiten.
Und bevor wir jetzt reingehen, inhaltlich werden in dieser Folge nochmal die Information natürlich, dieser Podcast auf allen gängigen Plattformen abrufbar. Und wir freuen uns immer über die ein oder andere 5-Sterne-Bewertung bei Apple und Spotify. Und bei Fragen, Anregungen, Kritik und Lob gerne eine Mail schreiben an info@pfostenbruch.de. Zum Ablauf der heutigen Folge, wir blicken zunächst auf die Saison chronologisch im wirklich schnellen Schnelldurchlauf. Wir schauen dann auf die Herausforderungen im Sommer inklusive natürlich möglicher Abgänge und möglicher Zugänge. Und wir blicken dann auch ganz vorsichtig auf Borussias Bundesliga-Chancen in der Saison 24-25 und natürlich auch die Risiken, die damit einhergehen. Am Schluss gibt's dann noch einen ganz aktuellen Blick auf die Pokalauslosung. Die findet bereits sehr, sehr früh statt am 1. Juni. Das ist nächsten Samstag. Und jetzt sprechen wir über den Juni, Juli, August des Vorjahres, über die Vorbereitungsphase in die Saison 2023-24. Da gab es erstmal sehr viele Personalthemen. Und Jonas, du kannst ja gerne mal anfangen. Du hast es so chronologisch schön ganz aufbereitet, was da so alles Phase war am Borussia-Park.
Ja, ich glaube, da war sehr viel Phase. So kurz nach Saisonende gab es ja die Trainerentlassung von Farke. Cyane wurde vorgestellt, Schmadtke als neuer Sportdirektor, Lizenz. Im ganzen ganze Struktur im Verein hat sich was getan. Es wurde vieles geändert, was wir auch damals positiv wahrgenommen haben. Ja, Heimroth ist, glaube ich, auch gegangen nach insgesamt 17 Jahren. Das war noch so eine Sache, die man hervorheben kann. Und auch in Sachen Transfers hat sich das eine oder andere getan, was man vielleicht nicht vermutet hätte oder zumindest der Verein vermutet hätte. Also dass Hofmann zum Beispiel gegangen ist nach Leverkusen mit Per-Ausstiegsklausel, hat ja nochmal für Ärgernis bei Wirkus gesorgt, daran erinnere ich mich noch ziemlich gut. Der ein oder andere Transfer hat nicht funktioniert, die ein oder andere Vertragsverlängerung hat stattgefunden, jetzt von Neuhaus zum Beispiel. Wilber wurde geliehen, Jordan wurde geliehen, man hat transfermäßig viel in, sag ich mal jetzt mal, teure Transfers investiert, wie Tschwanchara, Honorat und so weiter. Reitz wurde hochgezogen in die erste Mannschaft. Also es hat sich wirklich einiges getan, was man jetzt auch einfach gar nicht alles nennen kann. Vielleicht noch Hack, den man vielleicht noch vorher stark unterschätzt hat, der jetzt eine Riesensaison aus unserer Perspektive jetzt aktuell einfach mal sagen muss, dass er ja deutlich über den Erwartungen performt hat. Ja, das kann man so vielleicht bis zu diesem Stand jetzt mal so sagen, wie der Sommer verlief.
Eine gar nicht so kurze Liste, muss man sagen. Dennoch, trotz dieser nominell vielen Bewegungen, zumindest gefühlt, war mein Eindruck, das kann höchstens der Anfang eines Umbruchs gewesen sein. Denn viele alte Zöpfe, Fabian, wurden ja gar nicht abgeschnitten, beziehungsweise konnten auch noch nicht abgeschnitten werden. Denn zum Beispiel die Personalie Nico Elvedi hat natürlich auch ja viel über den Sommer getragen. Und dann gab es ja auch noch eine weitere Personalie mit Manu Kone, der sich wie leider fast immer in der Sommerpause verletzt hat, und zwar am Knie.
Ja, genau. Jonas ist ja gerade schon so ein bisschen reingegangen, auch in die Bewertung der Phase, so aus heutiger Sicht. Ich glaube, ich würde auch dabei bleiben, dass das grundsätzlich, was man damals gemacht hat, vieles schon richtig war. Jetzt aus heutiger Sicht muss man sagen, es war wahrscheinlich alles einfach nicht genug. Die Probleme, die lagen dann doch einfach tiefer. Man hat damals einige Probleme identifiziert. Die Probleme wurden angegangen. Einiges ist auch besser geworden. Ja, man hatte auch die Glücksgriffe dabei, es waren die Positivgeschichten auch dabei, die man dann verpflichtet hat. Seoane als Trainer mit Sicherheit nicht mit der glücklichsten Saison, aber ich glaube auch, dass man einen Fehler macht, die Schuld hier nur beim Trainer zu suchen in diesem Jahr. Ich glaube, da gibt es ja strukturell noch andere Probleme, die man jetzt hoffentlich in diesem Jahr dann angeht. Aber wenn wir beim letzten Jahr bleiben, ja, da war viel Bewegung drin. Man hatte auch diese Problemchen. Es lief auch so ein bisschen schleppend, auch wie die Jahre davor. Die Jahre davor hatten wir das ja auch schon, dass man eigentlich erwartet hat, dass bei Borussia der ganz große Umbruch stattfindet. Ja, der erfolgte dann natürlich nicht. Ja, die Verletzung von Kone, die Nicht-Abgabe von Elvedi, haben dann mit Sicherheit dazu geführt, dass vielleicht auch der ein oder andere Spieler, der eigentlich hätte kommen sollen, am Ende nicht kam. Vielleicht auch das eines der Probleme der vergangenen Saison.
Und zum Teil ist genau dieses Verfahren auf dem Transfermarkt aber auch selbst verschuldet, weil natürlich man so eine Art der Schuldenbremsenpolitik fährt seit Jahren, die natürlich dann immer mit dem Risiko einhergeht, dass einfach dann gewisse Kandidaten, die man frühzeitig ausgemacht hat, frühzeitig nicht finanzierbar sind, weil man keinerlei Risiko geht. Es geht nicht darum, dass man jetzt hier die Schleusentore öffnen sollte. Nochmal, das haben wir oft genug betont, aber ein Funkenrisiko würde manchmal sicherlich helfen. Dementsprechend, ja, war es der schleppende Beginn eines Umbruchs. Ansonsten hatten wir so das große Thema jetzt nicht, außer natürlich hier die Krebserkrankung von Stefan Leiner, die da nochmal richtig negativ auch auf die Moral reingehauen hat. Das war natürlich eine absolute Hiobsbotschaft. Und was sonst noch so aus dieser Vorphase der Saison mir im Hinterkopf schwebt, ist dieses nebulöse Zielsetzen. Also, dass man irgendwie davon spricht, Mittelfeld ist vielleicht im Moment die Realität. So ein Zitat gab es. Dann gab es von Wirkus die Worte beim RP-Bundesliga-Gipfel, dass bei Borussia etwas entwickelt werden soll. Das ist ja auch maximal nebulös. Und dann letztendlich gab es noch ein Zitat von Wirkus, das ich relativ kurios fand, wonach der Umbruch größer ausgefallen sei, als es ursprünglich geplant war. Ich denke, das kann sich eigentlich nur auf die Personalie Hofmann beziehen, oder Jonas?
Ja, genau, es hat sich auf die Personalie Hofmann bezogen und dass man halt dann dementsprechend reagieren musste. Genau, und nach diesem RP-Gipfel, ich war ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich vor Ort und habe mir das angehört, deswegen habe ich das so gut im Kopf. Ging es auch dann unter anderem auch um Kone, dass da einiges nicht funktioniert hat, man ihn dann gehalten hat, weil er verletzt war und mit ihm in die Saison gegangen ist. Und das hat man dann auch zwar ohne ihn getan, aber dann zum Saisonstart ist man mit dem 7-0-Erfolg ja im Pokal in Osnabrück gestartet gegen, ich habe den Namen wieder vergessen, Hasenbrück.
TuS Bersenbrück. TuS Bersenbrück, die spielen im Hase-Stadion, wenn sie ja nicht in Osnabrück gegen einen Bundesligisten ran.
Ja, genau, TuS Bersenbrück. Daran erinnere ich mich nur, dass wir relativ locker 7-0 gewonnen haben. Und ja, im Endeffekt lief es dann in Augsburg, soweit ich mich noch erinnern kann, dann auch relativ gut zu Beginn. Man hat dann relativ zeitig geführt, das Ganze dann wieder vergeben und dann am Ende dann diesen Last-Minute-Treffer von Schwanschau, den habe ich auch noch ganz gut in Erinnerung. Den habe ich, glaube ich, aus meinem Urlaub heraus noch gesehen. Ja, das waren so die ersten Momente der Saison, die ich wahrgenommen habe und auch erstmal als relativ positiv, muss ich sagen.
Und danach ging es sehr, sehr schleppend weiter. Erwartet schleppend, Fabian, mit den Niederlagen gegen die Top-Teams Leverkusen, Bayern, Leipzig zu Hause. Dazwischen 3-3 in Darmstadt nach 0-3 Rückstand zur Pause. Es gab eine Verlängerung von Reitz bis 26, die hat alle erfreut. Elvedis Verlängerung kam sehr überraschend. Ab dann hat er sich aber zurück in die Mannschaft gespielt. Ja, und nach der Niederlage gegen Leipzig war der Druck drauf in Bochum. Den hat Gladbach aber stattgehalten.
Ja, total. Und der Druck war riesig. Vorher in Darmstadt so ein Spiel, das die Saison ganz gut beschreibt. Viel Licht, viel Schatten. Eine Halbzeit furchtbar, die andere Halbzeit dann wirklich gut. Ja, und dann endlich den ersten Saisonsieg dann auch noch auswärts in Bochum. Und aber eine Woche später, 2-2 gegen Mainz, gleich schon wieder die nächste Ernüchterung, dank Joe Skelly so gerade noch einen Punkt gerettet gegen wirklich bis dahin schwache Mainzer in der Saison. Und ja, das heißt, man hatte so in der ersten Phase der Saison wirklich nicht mehr als so gerade die Pflicht erfüllt und eine Handvoll Punkte eingesammelt, die ja wichtig waren, um nicht direkt schon ganz unten reinzurutschen. Ja, man war noch so vorsichtig optimistisch. Ich glaube, das war so die Zeit, in der viele dann auch noch den Weg, den Seoane dann ja eingeschlagen hat, wo er auch gesagt hat, es geht vieles in die richtige Richtung, wo man, wenn man es denn wollte, auch eine Entwicklung gesehen hat und, ja, so dieser Weg, auch des Umbruchs natürlich bei allen auch Verständnis eingebracht hat. Also es gab einen Umbruch, dass nicht alles von heute auf morgen funktioniert, war, glaube ich, allen klar. Ja, ich glaube, der erste große Dämpfer, der folgte eigentlich ja dann im Derby.
Das 1-3 in Köln war ein herber Dämpfer, gerade weil man sich ja so zumindest zaghaft auf dem richtigen Weg wähnte. Das waren auch die Aussagen danach von Protagonisten wie eben Roland Wirkus, der sagte, dass er gedacht habe, ja, man sei eigentlich schon weiter. Rocco Reitz auch mit ähnlichen Worten, der letztendlich auch mal an das Grundsätzliche appellierte. Also Köln war für mich ein richtiger Rückschritt dann auch in die Vorsaison, wo es immer auch um die Themen Mentalität etc. ging und in Köln war davon relativ wenig zu sehen, Jonas. Danach gab es aber die erhoffte richtige Reaktion in Form von einem Ergebnis zunächst, dann allerdings kam auch so ein bisschen Spielkultur wirklich zurück.
Ich glaube tatsächlich, dass genau dann die Phase kam, man hat das anscheinend nach dem Derby verstanden, etwas draufzusetzen, mehr zu geben für den eigenen Ansatz, was aufs Feld, auf den Platz zu bringen, um dann entsprechend die Ergebnisse einzufahren, nämlich dann durch den ersten Heimerfolg gegen Heidenheim und dann auch danach direkt, das war ja ein Doppelschlag, dann den 3-1 Pokalerfolg ebenfalls gegen Heidenheim. Und das ging dann entsprechend auch so weiter, auch wenn es da den ein oder anderen, sag ich mal, Rückschlag gab, noch so in der Last Minute, ne, in der letzten Minute mit dem 3-3 in Freiburg mit dem Strafstoß kurz vor Schluss. Aber das 4-0 dann danach, was gegen Wolfsburg war, war ja überragend. Also ich würde fast sagen, dass es das beste Saisonspiel war insgesamt der gesamten Saison. Und ja, man hat da so das Gefühl gehabt, genau in dieser Zeit, ja, da ist jetzt ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Auch wenn danach zum Beispiel in Dortmund eine 2-0-Führung jetzt auch nicht mehr gehalten werden konnte, weil man sich ein bisschen zu naiv angestellt hat. Danach hat man ja trotzdem noch zum Beispiel gegen Hoffenheim 2-1 zu Hause gewonnen und dann auch dieses wichtige Pokalspiel gegen Wolfsburg, wo dann Nikolas noch, ich glaube zumindest Nikolas war es dann tatsächlich, der noch in der regulären Spielzeit gehalten hat, dass wir dann überhaupt in die Verlängerung kamen und dann halt Neuers auf Kone spielte und wir waren jetzt so beide da auch im Stadion, also Kevin und ich, haben das halt auch live mitverfolgt, dass dann in der letzten Minute Kone diesen Treffer halt macht. Es war schon eine gute Phase nach der Derby-Niederlage, die man da sicher spielt hat, nur dann kam irgendwie der Dämpfer so kurz vor Schluss.
Ja, diese Phase oder dieser Moment des Kone-Tors gegen Wolfsburg war der Höhepunkt der gesamten Saison. Danach gab es noch so kleinere Ausschläge ins Positive, aber es wurde nie mehr im Ansatz so gut wie in der Phase. Also ich erinnere mich, Fabian, auch an unsere Auswärtsfahrt nach Freiburg und Dortmund. Ja, Freiburg, man war schon ein bisschen gebrochen durch diesen späten Ausgleich, aber es ging richtig schlecht los in Freiburg. Gladbach hatte dann aber eine tolle erste Halbzeit, geht 3-1 in Führung und man hat es auch den Jungs dann noch verziehen, auch einem Kiarodia, der diesen Strafstoß verursachte in der letzten Minute und solche Geschichten. Auch in Dortmund, also wir waren ja eher positiv hyped nach dieser Auswärtsfahrt, weil es in der Phase zumindest dann auch gelang, zu Hause die nötigen Punkte einzufahren. Aber ja, mit diesem Wolfsburg 1-0, mit diesem Hochmoment ging es dann leider auch noch vor Weihnachten so leicht tendenziell bergab mit nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen in 2023.
Ja, und da war jetzt kein wirkliches Highlight dabei. Das Lowlight darunter war mit Sicherheit noch das Spiel in Frankfurt, dass man lange 1-0 führt wo man dann eventuell damit rechnen kann schon darauf schielt, die 3 Punkte aus Frankfurt mitzunehmen, den Sieg zu holen. Das wären drei ganz wichtige Punkte gewesen, nachdem man zuvor ja bei Union klassisch der Trainereffekt in Borussia natürlich wieder bei Union verloren hat. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Ja, dann dieser Doppelschlag kurz vor Schluss gegen die Eintracht, der tat natürlich enorm weh. Und dann damit aus diesem Jahr 2023 rauszugehen, das war schon bitter. Zumal man eigentlich ja das Gefühl hatte, wie ihr auch schon gesagt habt, man war gut dabei. Ja, und dann kam so ein bisschen dieser Ergebnisknick. Also zumindest mal, auch wenn die Leistungen dann auch so ein bisschen abgefallen sind vor Weihnachten. Ja, mit der ganz großen Hoffnung verbunden natürlich, dass die Jungs eine Pause brauchen. Wir hatten hier und da mal ein paar Verletzungen. Wir waren dann auch in der Phase in Weihnachten. Ja, sah es lange so aus, als ja, oder da waren auch viele Spieler verletzt. Borussias Mannschaft hat sich teilweise von selbst aufgestellt. Da hat man es auch der Mannschaft noch verziehen und man war dann eigentlich darauf fokussiert, jetzt im kommenden Jahr und vor allem in der Rückrunde. Es stand ja noch ein Spiel der Hinrunde an im neuen Jahr 2024. War dann eigentlich darauf fokussiert, dass die Rückrunde eben besser läuft als die Hinrunde, weil die Hinrunde war in Ordnung. Aufgrund des Umbruchs wurde der Mannschaft das natürlich auch verziehen. Die Leistungen haben aber gestimmt, der Einsatz hat gestimmt. Ja, und eigentlich ging das Jahr ja auch soweit ganz gut los.
Und es war ja auch im Januar ein sehr ruhiger Transferwinter. Also Borussia hat nicht nur keine Transfers getätigt, sondern nicht mal Anstalten gemacht. Das würde ich schon als negativ ansehen. Das haben wir hier auch oft genug kritisiert, dass Borussia da überhaupt nichts getan hat, obwohl eben gewisse Spieler auch da schon verletzt waren und das ja absehbar war, dass man da noch in ein paar Probleme reinrutschen könnte, zumindest dann Anfang dieses Jahres. Ansonsten ja, gab es keine großen Themen im Winter, würde ich sagen. Hannes Wolf ist gewechselt nach New York, da ist das Kapitel auch endlich geschlossen worden. Es wurde bekannt, dass Torwarttrainer Fabian Otte Borussia am Saisonende verletzt und solche Geschichten waren das dann. Und dann kam dieser starke Auftakt im letzten Rückrundenspiel, im letzten Hinrundenspiel gegen Stuttgart, 3:1 Sieg. 20-Punkte-Marke geschafft, das war damals so unsere Lesart, Jonas, im Podcast nach dem Stuttgart-Sieg und man war doch sehr optimistisch, dass es dann zumindest mal auch mit dem zweiten Sieg in Folge klappen würde und auch zu dem Zeitpunkt haben wir da über eine Durchstrecke von fast 2 Jahren schon gesprochen, aber auch das wurde wieder nichts.
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass wir hatten sogar darüber gesprochen zu dem Zeitpunkt, dass das jetzt eigentlich sehr wahrscheinlich wäre, dass man gegen Augsburg was holt. Naja, ist ja nicht so gekommen. Man hat dann 1-2 verloren, auch in einer Art und Weise, die ich noch gut in Erinnerung habe und auch sehr bescheiden fand zu diesem damaligen Zeitpunkt, dass man auch schon Schlimmeres befürchtet hatte aufgrund der ganzen Spiele, die ja noch kommen sollten. Also Leverkusen, München, Leipzig, alles auswärts. Ja, Spoiler, also das ist ja schon bekannt, was dabei rauskam. Man hat dann tatsächlich 0-0 in Leverkusen gespielt, in einer absoluten Abwehrschlacht. Man hat in München verloren, man hat in Leipzig verloren, man hat zwischendurch noch gegen Darmstadt 0-0 zu Hause gespielt, was auch nicht gerade vorteilhaft war, so in der Situation, wo man sich gerade befand. Also es war schon zu Anfang des Jahres 2024 wirklich ein herber Dämpfer, was man insgesamt so auf die Platte gebracht hat, auch wenn, sag ich jetzt mal, der 3:1 Heimsieg gegen Stuttgart auch schon herausragend war. Also mir hat das Spiel auch absolut gefallen, so wie wir das vorgetragen haben. Aber danach kam leider furchtbar wenig und ich habe auch nicht so wirklich gewusst, wohin wir uns genau jetzt entwickeln wollen. Da fing es auch schon so an, dass ich nicht wusste, wir haben ja von Fortschritt und Entwicklung gesprochen und das war auch immer die Hoffnung, die ich nach der Hinrunde hatte, dass genau daran jetzt angesetzt wird. Man hatte diese erfolgreiche Phase, aber die kam halt zum Zeitpunkt einfach nicht.
Ja, und nach dem Spiel in Leipzig hatten wir im Prinzip dieselbe Situation wie in der Hinrunde. Es gab erheblichen Siegzwang im Heimspiel gegen Bochum und Borussia hat es dort geschafft, den rückblickend betrachtet vorletzten Sieg einzufahren. Es waren 5:2 und es war so ein typisches Borussia-Spiel der vergangenen Jahre, dass, wenn wirklich das Wasser bis zum Halse steht, dass es dann meistens ganz gut lief. Das sollte ja dann auch in Wolfsburg noch klappen. Und so hat es Borussia dann geschafft, zumindest jetzt in der Saisonphase nicht schon in ärgste Abstiegsnöte, zumindest in Richtung des Relegationsplatzes zu rutschen. Und vor allen Dingen hat man es danach auch in Mainz geschafft, die Mainzer auf Abstand zu halten. Damals war ja Bo Henriksen schon Trainer und man hat durch eine starke Leistungssteigerung zumindest den Punkt aus Mainz mitgenommen. Moritz Nikolas hat dann seinen Vertrag verlängert. Das ist so die letzte Fußnote, bevor dann die fantechnisch für Fabian und mich die intensivste Woche begann mit diesem Dreierpack. Derby gegen Köln, Pokalblamage in Saarbrücken, was alles gekillt hat, stimmungstechnisch, und der Ritt nach Heidenheim.
Spätestens in der Woche, wir haben die Woche vorher auch hier im Podcast als die Woche der Wahrheit ausgelobt. Wir haben da gesagt, wenn man das Derby gewinnt, wenn man in Saarbrücken weiterkommt und vielleicht in Heidenheim was mitnimmt, wobei Heidenheim dann natürlich erstmal ausgeklammert war, sondern der Fokus lag voll auf diesen beiden Spielen Köln und Saarbrücken. Wenn man die beiden Spiele gewinnt, da war uns klar, dann wird am Ende niemand wirklich sagen, dass das eine Katastrophensaison war. Ja, aber eigentlich haben genau diese beiden Spiele jetzt im Rückblick dazu beigetragen, dass man diese Saison tatsächlich als ja schwierige, schlechte Saison einstufen muss. Es waren die beiden Schicksalsspiele. Köln konnte wieder nicht gewonnen werden. Ein vogelwildes Spiel. Man kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht wollte oder nicht gekämpft hat. Das hat sie definitiv. Aber die Chancen, die sie hinten zugelassen hat gegen bis dato in der Bundesliga wirklich auch offensiv schwache Kölner, das war auch schon alles andere als gut. Und deshalb bleibt man dabei. Aus dieser Phase geht man dann raus mit noch diesem 1-1 in Heidenheim, bei dem die Stimmung ja wirklich dann auf einem absoluten Tiefpunkt war. Also du hast eben den emotionalen Höhepunkt und das Hochgefühl der Saison in einem Heimspiel gegen Wolfsburg angesprochen. Das Lowlight der Saison war natürlich die Niederlage in Saarbrücken und das darauffolgende Spiel in Heidenheim. Stimmung nicht vorhanden. Zu Recht musste man dann sagen, wurde ab dann natürlich einiges in Frage gestellt. Es hat so ein bisschen Borussia in der Zeit charakterisiert. In Heidenheim gab es dann ein bisschen Licht, aber auch einiges an Schatten. Und leider war es in der ganzen Phase so, dass dieses Spiel oder diese Spiele in der Zeit Borussia dann auch sehr charakterisiert haben. Ein bisschen Licht, aber leider sehr viel Schatten.
Und dann müssen wir über einige Dinge sprechen, die neben dem Platz passiert sind. Nach Heidenheim gab es erstmal diese sehr überraschende Meldung der Präsidiumsneubesetzung, dem Abgang von Rolf Königs und Hans Meyer und der Intronisierung von Rainer Bonhoff und den neuen Präsidiumsmitgliedern Hannelore Kraft und Roger Brandt. Stefan Stegemann ist weiterhin dabei. Es gab auch einen Standpunkt, den Borussia veröffentlicht hat, was sie ja wirklich erst dann macht, wenn es wirklich was zu besprechen gibt. Und dieses sehr antiquierte Mittel der Vereins-PR, mich holt es weiterhin nicht ab, aber das ist ja dann auch das Einzige, worüber wir wirklich sprechen und analysieren können. Und zusammengefasst wurden Nils Schmadtke und Roland Wirkus da so zitiert, dass es jetzt darum gehe, sich möglichst schnell in diesem breiten Tabellenmittelfeld, das es damals noch war, sich abzusichern und man den 10. Platz anvisiere, also das, was man unter Hütter und Farke auch geschafft habe. Rückblickend betrachtet, damit ist man gnadenlos gescheitert, denn es fielen nicht mehr viele Siege herunter, nur noch einer an der Zahl, und man ist so, ja, bitter wie es klingt, aber man ist so dem Saisonende entgegengetrottet, egal wie man da jetzt nochmal per irgendwelchen Standpunkten und sonstigen Aussagen versucht hat, die Mannschaft bei der Ehre zu packen. Es war am Ende letztlich nur noch ein Trümmerhaufen auf dem Feld zu sehen, und gerade in diesem Spiel gegen den SC Freiburg war das ganz sichtbar, was ja dann auch wirklich wunderbar belegt worden ist von Roland Wirkus und diesem Meme, was da entstanden ist, als er von Sky während der Übertragung eingeblendet wurde. So haben wir uns alle gefühlt. Hände vorm Kopf und Augen zu und durch. Das war so die Maßgabe nach dieser 0-3-Klatsche gegen den SC Freiburg, Jonas.
Ja, genau. Ich hatte tatsächlich also noch davor vor dem Debakel gegen Freiburg den Eindruck, dass umso schwieriger die Lage bei Borussia war, umso mehr Redebedarf hatte Roland Wirkus irgendwie. Also ich bin das im Nachhinein ja nochmal alles durchgegangen. Er hat tatsächlich mit mehreren Medienvertretern unterschiedlichste Themen angesprochen und so ein bisschen diesen ganzen Borussia-Weg, den ganzen Prozess zu erklären, auch für den Trainer zu werben. Also es wurde einiges in die Waagschale geworfen, um irgendwie die Fans davon zu überzeugen, dass das hier alles ja funktioniert und der richtige Weg ist, obwohl es ja auf dem Spielfeld ganz anders aussah. Ich fand das dann ganz erfrischend, dass dann Stranzl in dieser Zeit dann auch ein Interview gegeben hat, ich glaube, das war damals bei RAN, und hatte da so ein bisschen angedeutet nach dem Motto, ja, wenn man den Spielern oder generell kein Ziel setzt oder nichts formuliert, dann gibt man halt immer denen ein Alibi, dementsprechend halt zu spielen. Es gibt halt keinen Anreiz, entsprechend Leistung auf den Platz zu bringen, weil es geht ja nur darum, sich zu entwickeln, wohin auch immer. Also das war schon eine richtig gute Kritik, die auch getroffen hat, fand ich zu diesem Zeitpunkt. Und lustigerweise oder kurioserweise, genau nach diesem Interview, hat dann Borussia dieses wichtige Spiel in Wolfsburg gewonnen mit 3:1. Man muss es ja in der Nachbetrachtung einfach sagen, wenn glaub, dieses Spiel nicht gewonnen wäre, dann wäre es richtig düster geworden noch zum Ende hin, weil ja danach auch nicht mehr viel kam von unserer Seite aus. Deswegen war ja auch dann der letzte Sieg in dem Sinne in der Saison. Und dementsprechend hat es diesen großen Stellenwert bekommen, diesen Zeitpunkt.
Kurze Mini-Korrektur, also ich habe nochmal nachgeschaut, Stranzl, er gibt zwar sehr regelmäßig ran Interviews, aber diesmal war es ein Rheinische Post-Interview, wo er das gesagt hat. Also den Credit müssen wir den Kollegen dann geben. Martin Stranzl, also der so als Geist irgendwie immer so in den letzten Jahren auch über Borussia Mönchengladbach drüber schwebt, als Geist der Hoffnung, in den viele Hoffnungen ja wirklich gesteckt werden, aber der eben noch zumindest nicht den Weg aus dem Burgenland nach Mönchengladbach gehen will oder wird. Fabian, der Sieg in Wolfsburg, Jonas spricht es richtigerweise an, er war eine kleine Erlösung in dem Moment, weil der Spieltag schon unheimlich schlecht lief. An dem Tag zuvor hatte Köln Last Minute gewonnen gegen Bochum, Mainz hatte wieder gewonnen und so konnten wir dann den Abstand auf den 16. Platz bei 8 Punkten bewahren. Hast du danach mit 6 Spielen ohne Sieg gerechnet oder warst du danach deutlich optimistischer, rückblickend betrachtet?
Ich war natürlich optimistischer. Nichtsdestotrotz war uns ja irgendwie klar, dass man noch nicht ganz durch ist. Uns war klar, wir brauchen noch ein paar Punkte. Leider wurden es tatsächlich 6 Spiele ohne Sieg. Ja, und danach ist Borussia ja eigentlich diese 1:2 Heimniederlage gegen Dortmund, auch das Spiel in Hoffenheim, das waren ja gar nicht, die Spiele waren ja gar nicht so katastrophal. Allerdings hat man sie eben verloren und plötzlich ist man dann so, ja, still und heimlich wirklich in die Tiefen des Abstiegskampfes reingerutscht. Und ja, was ich da ganz spannend fand, war in der Phase, dass der Ernst der Lage gar nicht so öffentlich kommuniziert wurde. Man ist da so ein bisschen reingeschlittert und eigentlich in so eine Situation gekommen, in der man dachte, ja, das könnte noch mal ganz, ganz, ganz eng werden. Und genau in die Situation fällt ja dann auch eine Mitgliederversammlung, auf der es dann viele, viele wichtige Entscheidungen zu treffen gab und auf der die Stimmung dann natürlich auch hätte besser sein können.
Und für Borussia-Verhältnisse lief dieser Abend im Rahmen der Mitgliederversammlung nahezu spektakulär mit der Wahl von Peppo Hülsen in den Aufsichtsrat. Wir haben diese Themen lang und breit besprochen in entsprechenden Folgen und Sonderfolgen. Und insgesamt muss man dazu ganz kurz sagen, Borussia hat einfach keinen guten Eindruck hinterlassen. Jonas, du hast explizit auch deine Experience da im Borussia-Park geschildert von diesem Abend und was da auch vor allen Dingen bleibt, ist das, was Fabian nochmal unterstrichen hat. Es war einfach dieser Augen-zu-und-durch-Modus und wirklich auch dieser Scheuklappen-Modus. Man hat ja wirklich versucht, sich um das Wort Abstiegskampf herumzuwinden, was dann auch in dem finalen Rettungsmoment beim 1-1 gegen Frankfurt im Stadion gipfelte, als ja nicht mal vom Stadionsprecher irgendetwas in diese Richtung auch mal erklärt worden ist. Und man hat ja auch da sich fast geschämt vor dem Klassenerhalt, wie er Borussia letztendlich gelungen ist, in Anführungsstrichen, mit dann nach der Mitgliederversammlung, nach den 2 Niederlagen, die es gab gegen Dortmund und Hoffenheim, mit 3 Unentschiedenen Folge, ein glückliches 0-0 gegen Union Berlin, dann dieses 2:2 von der Neuhaus-Situation, überschattete Remis in Bremen und das 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Und dann kam es eben zu diesem Moment, ja, dass keiner wirklich den Elefanten im Raum angesprochen hat, der da hieß Klassenerhalt beziehungsweise Abstiegskampf, der es wochenlang war zuvor.
Ja, also ich erinnere mich noch daran, im Borussia-Park habe ich auch um mich herum im Blog dann allen gesagt, als das mit dem 1:1 und dann auch später dann mit dem Kölner Sieg über Union Berlin klar war, okay, wir sind durch, so wie es aussieht. Das hat nicht so wirklich jemanden interessiert zu diesem Zeitpunkt. Auch als der Stadionsprecher, also Knippi, dann dazu was sagte, auch da gab es überhaupt gar keine Reaktion von den Rängen. Es war anscheinend keinem klar, was das gerade alles bedeutet.
Aber was hat denn Knippi gesagt? Hat denn Knippi irgendwas zum Thema Klassenerhalt gesagt?
Nee, er hat nichts konkret gesagt, aber er hat schon so ein bisschen gesagt, das Spiel in Köln läuft noch. Es lief ja zu dem Zeitpunkt noch, als abgepfiffen war im Borussia-Park. Ja, man hatte so das Gefühl, da wollte so ein bisschen andeuten, ja, wenn das jetzt hier in Köln so läuft, wie es gerade aussieht, nämlich dass Köln gewinnt, dann sind wir durch. Aber das kam überhaupt nicht bei den Zuschauern im Stadion an. So hatte ich den Eindruck. Man hat sich viel mehr dafür interessiert, was mit Hermann und Janschke ist. Aber Klassenerhalt, Feier, das war jetzt überhaupt nicht im Stadion irgendein Thema. Sondern man hat einfach die Situation mit Hermann und Janschke, wie gesagt, genutzt, mit den beiden Legenden, die dann verabschiedet wurden. Aber es war jetzt nicht so nach dem Motto, die ganze Mannschaft hätte einen riesen Applaus bekommen und hätte das frenetisch gefeiert, dass man jetzt über den Strich geblieben ist. Ich glaube, wenn tatsächlich jetzt keiner von den beiden verabschiedet worden wäre, dann wäre das ein richtig trauriger Nachmittag geworden, weil, wie gesagt, es war halt keinem klar auf den Rängen. Es wurde auch nicht klar genug kommuniziert, dass es irgendwem aufgefallen wäre, aktiv, ha, wir sind ja gerettet, wir haben den Klassenerhalt geschafft. Das war absolut kein Thema im Borussia-Park.
Es ging mir aber auch gar nicht darum, jetzt irgendwie so einen peinlich cringen Borussia-Moment herbei zu beschwören, dass da eine große Feier stattfindet. Also es ging einfach nur nochmal darum, dass mein Eindruck war, dass Borussia dieses Thema ja so künstlich klein gehalten hat, was ja überhaupt keinen positiven Effekt hatte auf die Mannschaft. Also mir kann jetzt keiner sagen, hier, man hat es am Ende wirklich selbst geschafft. Ja, klar, es gibt eben vier Mannschaften, die schlechter gewesen sind in dieser Saison. Aber in der Endphase war es maßgeblich der 1. FC Köln, der dafür gesorgt hat, mit seinen Ergebnissen und Last-Minute-Toren, dass Borussia wirklich nicht in Stuttgart noch zittern musste. Ne? Und das wollte ich nur nochmal betonen, fand ich ein bisschen strange.
Also er hatte vor dem Spiel und auch danach, wie gesagt, ein paar Andeutungen gemacht, dass man halt das Gefühl bekommen hat, das ist heute zum Beispiel gegen Frankfurt ein wichtiges Spiel, aber er hat es nie per se, genau wie der Verein auch, nicht ausgesprochen, hier geht es um den Klassenerhalt, aber man hatte schon das Gefühl nach dem Motto, als das dann vorbei war mit Köln, dass das so kommuniziert wurde, guckt, wir haben es jetzt geschafft, ohne dass dieses Wort Klassenerhalt irgendwo gefallen wäre und dementsprechend gab es auch keine Reaktion auf den Rängen, das wollte ich damit ausdrücken.
Und genau deshalb spricht das dafür, dass Borussia natürlich auch eher peinlich berührt war von der ganzen Entwicklung in dieser Saison, dass es da nichts schön zu reden gibt. Ich denke, wir könnten uns doch alle dahinter committen, wenn Borussia wirklich zu nicht mehr fähig wäre, als das Saisonziel Klassenerhalt auszugeben, dass man da dann auch richtig Bock drauf hat, fast schon. Also an die Saisonschlussphasen mit sehr limitierten Mannschaften vor 10, 15, 20 Jahren, kann ich mich gut erinnern, die haben eher Bock gemacht. Also natürlich auch auf einer, also man war natürlich irgendwie sehr belastet davon, aber trotzdem, man ist ja irgendwie, man hat so einen positiven Umgang damit gefunden und man konnte sich auch unglaublich freuen dann über Tore in diesen Phasen. Wenn ich daran erinnere, Colauti, Dante in diesen vier Tagen gegen Schalke und Cottbus damals. Deswegen, mein Eindruck ist einfach, Borussia hat eine Saison gespielt, aus dessen Stoff Abstiege wirklich sein können oder hätten werden können, weil wir wären dann in Stuttgart nicht anders aufgetreten, als wir schlussendlich sind bei dem 0-4 und dementsprechend ja am Ende wirklich ein dunkelblaues Auge, mit dem Borussia aus dieser Saison geht.
Ja, 100%. Also man muss das ja einfach mal, also offensichtlich ist ja allen Verantwortlichen klar, dass die Mannschaft zu gut ist, um das Saisonziel Klassenerhalt auszugeben. Also allen ist klar, wenn wir das Saisonziel Klassenerhalt ausgeben würden, machen wir uns lächerlich, weil offensichtlich unser Etat ein ganz anderer ist als der von einem VfL Bochum, von Darmstadt 98, sogar als der von Köln und auch als der von noch einigen anderen, Heidenheim und Co., die da um uns rumstehen aktuell. Da wissen alle Verantwortlichen, sie machen sich lächerlich, wenn sie sagen, wir wollen die Klasse halten. Deshalb gibt niemand das Ziel Klassenerhalt aus und formuliert deshalb vage Ziele. Aber dass man dann am Ende den Ernst der Lage so gar nicht anerkannt hat. Also das habe ich so in keinem Verein erlebt bislang. Also auch bei anderen Vereinen, die da Traditionsvereinen, die ähnlich wie wir mit einer gewissen Ambitions- und Ziellosigkeit durch Saisons geschlittert sind, egal ob es der HSV in seiner schwierigen Phase in den 2010er Jahren war, bevor sie dann tatsächlich abgestiegen sind, oder Schalke 04 in den letzten Jahren. Da könnte man noch einige weitere Traditionsvereine aufzählen, Stuttgart teilweise, Bremen in Abstiegsphasen, auch Traditionsvereine, die ähnlich wie wir jetzt in dieser Saison dem Abstieg entgegengetaumelt sind. Aber ich erinnere mich an keinen Verein, in der Form wie bei uns jetzt in diesem Jahr eine reelle Gefahr bestand, nach dieser Saison abzusteigen, bei dem die Verantwortlichen des Vereins das Thema Klassenerhalt so dermaßen umschifft haben wie bei uns. Und ich halte das für tatsächlich sehr gefährlich, weil ich glaube, es hätte schon auch noch mal im ganzen Umfeld zu einer gewissen Vereinigung zwischen allen kommen können. Und ich meine, der Support der Fans war ja dann zum Ende der Phase der Saison wieder da, anders als in Heidenheim, weil am Ende alle wussten, worum es geht. Es wussten alle, es geht um den Klassenerhalt. Aber dass das von den Verantwortlichen so dermaßen umschifft wird, habe ich zu dem Zeitpunkt einfach und verstehe ich bis heute nicht, weil es schafft natürlich auch nochmal eine Gemeinsamkeit, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn man sagt, Leute, wir müssen hier alle zusammenhalten, damit wir die Klasse halten. Wir wollen das jetzt schaffen. Wir wissen, es war eine Scheißsaison. Wir werden die am Ende aufarbeiten. Aber mein Gott, unser Scheißziel ist jetzt in den letzten 5 Spielen die Klasse zu halten. Und wenn so eine klare Ansage gekommen wäre, dann hätte ich mich da ja viel mehr mit identifizieren können, als mit diesem inhaltsleeren Gelaber, muss man ja fast sagen. Also wenn Rainer Bonhoff vor dem Frankfurt-Spiel erzählt, ist doch alles schön, das Stadion ist ausverkauft, ja, da bin ich ja vom Stuhl gefallen, muss ich sagen.
Tatsächlich musste man dann die Feste sehr individuell feiern, ne? Also so dieses Köln-Moment gegen Union. Ich bin selten so ausgerastet bei einem Tor. Also das war ja Wahnsinn. Das war fast einer der Momente der Saison, als dann wirklich feststand, Borussia kann nicht mehr absteigen. Also da war ich schon sehr erleichtert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich dann im Stadion was anderes ist. Also dieses Spiel haben Fabian und ich ja zusammen zu Hause geguckt. Gut, dann ähnlich skurril waren die Aussagen der Beteiligten nach dem Stuttgart-Spiel, explizit Wirkus mal wieder, das ist schon fast gar keine Erwähnung mehr wert, aber da ist es häufig so, dass er sich mit biederen Statements und sehr inhaltslosen Statements auch vielleicht eine eigentlich gar nicht so schlimme Arbeit kaputt redet. Ne? Also wir sind ja jetzt nicht tagtäglich deiner Geschäftsstelle, haben da nicht die Einblicke, aber Fakt ist, das, was da nach außen kommt, ist in 90% der Fälle wirklich Hanebüchen. Das gilt auch leider für Rainer Bonhoff, der jetzt im Prinzip nach dem Saisonende dem Ergebnis der Analyse vorgreift, wenn er sagt, ja, Seoane ist der richtige Trainer und Roland hat ja auch eigentlich einen tollen Job gemacht mit den Transfers. Also da fällt mir halt auch wieder alles aus dem Kopf. Das ist Borussia par excellence, wie man so schön sagt. Und das sorgt dann für ein weiteres Stimmungstief so in der Woche nach dem Saisonende. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich meinen Frieden gefunden mit der Saison. Ich habe sie jetzt abhaken können, aber auch nur, weil man sich sehr mit anderen Matches beschäftigen konnte, mit dem Relegationsrückspiel und so. Also mittlerweile geht's mir ähnlich wie dir, Jonas. Man ist ein bisschen entspannter geworden. Ohne Borussia ist das Leben zumindest entspannter. Nicht schöner, aber zumindest entspannter. Das merkt man gerade aktuell.
Das stimmt. Auch wenn ich mir bei allem gerne wünschen würde, dass Borussia dann doch irgendwann mal herausrückt, was denn die Konsequenzen oder die Ergebnisse dieser Analyse sind, die gerade ja läuft aktuell oder abgeschlossen ist. Man weiß es ja nicht so ganz genau. Da wird ja auch nicht klar kommuniziert, was jetzt Sache ist. Zumindest eine Sache ist jetzt schon mal klar, nämlich, dass Philipp Sander verpflichtet wurde. Es war ja schon sehr lange so ein offenes Geheimnis, dass er von Kiel kommt und uns verstärken wird. Die Verlängerung von Stefan Leiner steht so ein bisschen in den Sternen. Es gibt Andeutungen, dass das halt jetzt langsam fix wird. Und ja, zuletzt ist jetzt gerade diese ganze Thematik um Christoph Kramer bekannt geworden, dass da Gespräche laufen, seinen Vertrag aufzulösen. Da werden wir auch sehen müssen, wie das jetzt endet, weil ja, man hat sich ja durch einen eigenen, sage ich jetzt mal, Managementfehler in die Situation gebracht, dass man einen Spieler hat, der noch ein Jahr Vertrag hat, mit einem ziemlich ordentlichen Gehalt, wenn die Zahlen stimmen, die kursieren, so um die 3 Millionen Euro. Das, ich wüsste nicht, was Kramer dazu veranlassen sollte, außer er ist handelt im Sinne des Vereins und kommt auf Borussia zu, bei der Vertragssumme, die er dann Auflösungsvertrag, was auch immer unterzeichnet, dass er da entgegenkommt. Ja, da hat man sich so ein kleines Problem geschaffen, aber zeigt da vielleicht, dass so ein bisschen im Hintergrund schon mal was passiert. Ja, aber wir können ja dann direkt übergehen zu den Herausforderungen, die in diesem Sommer so anstehen.
Ja, an diesem Punkt dieser Folge wird aus dem Rückblick jetzt ein Ausblick auf die Herausforderungen im Sommer, so müssen wir es mal betiteln. Und da geht es natürlich explizit um die Transferziele, die man hat auf der Abgangs- und Zugangsseite. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal die Mannschaftsteile durch und da, wo es interessant wird, stoppen wir einfach mal. Im Tor, denke ich, ist alles gesagt. Olschowski soll verliehen werden, das hat man deutlich gemacht. Kersken ist schon weg, der ist verkauft an Bielefeld und ansonsten ist, das spreche ich für euch sicherlich auch, das haben wir hier im Podcast so oder so ähnlich schon mehrfach betont, ist es wünschenswert, dass es auch einen offenen Zweikampf gibt zwischen Jonas Omlin und Moritz Nikolas. Das hat sich Nikolas nach dieser tollen Saison wirklich verdient. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Abwehr und fangen mit der Innenverteidigung an. Da gibt es möglicherweise die eine oder andere Baustelle. Liegt vor allen Dingen daran, dass außer Fabio Chiarodia ja wirklich keiner so richtig sicher ist, Fabian, oder?
Nee, also da ist aus meiner Sicht viel Potenzial drin. Ich glaube, wir sollten die Augen offen halten oder Borussia tut sich einen Gefallen damit, die Augen offen zu halten nach einigen Kandidaten, die man da verpflichten könnte. Es sind aktuell Fabio Chiarodia und Marvin Friedrich, die ich als sicher sehen würde für die kommende Saison. Daneben wird es natürlich schwer. Nico Elvedi wollte letzte Saison weg. Da bleibt zu hoffen, dass jetzt für ihn vielleicht tatsächlich einen Markt gefunden wird. Ich habe da meine Zweifel jetzt auch nach den letzten Wochen. Vielleicht wird es für ihn noch was, dass er im Sommer einen neuen Verein findet. Ich glaube, er hat viel geleistet, viel seine Knochen hingehalten für Borussia, aber ich habe das Gefühl, dass es sowohl für Nico Elvedi als auch für Borussia vielleicht dann langsam an der Zeit ist, sich voneinander zu trennen. Dann haben wir Wöber, ist er finanzierbar? Das ist die ganz große Frage. Leeds ist jetzt am Ende nicht aufgestiegen. Es hieß ja immer so ein bisschen, dass er auf jeden Fall sicher zu Leeds zurückgeht, sollten sie aufsteigen. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Kann und will Borussia ihn finanzieren? Was ruft Leeds auf? Was sind die Alternativen, die Borussia hat? Und Itakura ist natürlich, weil vielleicht für ihn der größte Markt fast besteht, der größte Verkaufskandidat in der Abwehr. Ich denke, es muss was getan werden. Wir haben mit Toni Janschke ohnehin einen Kaderspieler auf der Position verloren. Wir hatten immer noch einen Ducouré-Kader, den niemand ernsthaft wirklich als Kaderspieler gesehen hat. Nichtsdestotrotz war er irgendwie da. Es reicht nicht, also selbst wenn wir Wöber fest verpflichten, glaube ich, dass wir knapp bemessen sind mit 5 Innenverteidigern, gerade wenn wir Dreierkette spielen wollen. Also aus meiner Sicht muss mindestens jetzt schon jemand kommen und da sprechen wir, also mindestens eine Wöber-Festverpflichtung und ein neuer Spieler, eben als Janschke-Ersatz. Also ich glaube, es muss was passieren in der Abwehr, in der Innenverteidigung. Ich würde es nicht verstehen, wenn da sonst nichts passiert.
Das Affengruber-Gerücht, das hält sich ja hartnäckig. Bei Wöber, wie gesagt, Ausgang offen. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, würde schon sagen, Elvedi wäre jetzt so mein erster Verkaufskandidat. Aber ich weiß auch, wie du es meinst, dass es irgendwie nicht so den Markt gibt. Spricht auch nicht für ihn, ne? Aber ich glaube, ich würde da wirklich Interessenten als Borussia schon sehr entgegenkommen. Weil von dieser Sorte Spieler gibt es viel zu viele. Das sind die Spieler, die am Ende groß gefeiert werden, wo die großen Wallpaper nochmal rumgereicht werden und wo noch die schönen Highlight-Videos kredenzt werden. Aber ich sag's jetzt mal so hart, das sind die Spieler, die Borussia auch mit in diese Lage gebracht haben, weil sie eben bedingt durch Managementfehler oder so, weil sie nicht verkauft werden konnten, weil sie aber auch dann es sich selbst irgendwann bequem gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob es noch einen Bundesligisten gibt, wo es so viele Spieler gibt, wo im Prinzip das zutrifft, was Fabian gerade gesagt hat, dass es Spieler sind, wo es für beide Seiten besser wäre, wenn sie mal den Verein wechseln. Wo man das Gefühl hat, man hat sich so stark auseinandergelebt, das gilt für Kramer, das gilt für Elvedi, für Neuhaus und das sind trotzdem alles Verlängerungen, gewesen, ne, zu Zeitpunkten, wo das schon galt. Also das ist wirklich eine Entwicklung, die Borussia maßgeblich geschadet hat. Da können jetzt nicht nur die Spieler was für, aber das ist so die Gesamtgemengelage, die wirklich prekär ist. Deswegen bei Elvedi, da wäre ich als Borussia, als Roland Wirkus, wäre ich schon sehr bereit, auch finanzielle Abstriche zu machen. Aber man muss da einfach auch mal jetzt ein bisschen frischen Wind reinbringen. Und ich denke, das gilt auch, Jonas, für die Außenverteidigerposition.
Genau, da geht's direkt fließend über. Vielleicht noch kurz zu Elvedi. Ich hoffe, dass er die EM nutzen wird, um sich in ein Schaufenster schön zu präsentieren und dass ein Abnehmer gefunden wird. Aber nochmal zur zu den Außenverteidigern. Hier auf der linken Seite haben wir aktuell Netz und Ulrich, wobei ich Ulrich sehr stark in Klammern setzen würde. Der hat ja auch aufgrund seiner Verletzungen und durch seine Einsätze in U23 jetzt keine große Rolle gespielt. Da hat er noch eher dann Wölbe auf der linken Seite dann mal agiert. Deswegen würde ich auch sagen, dass es relativ wichtig ist, dass wir da irgendwie einen Spieler dazu bekommen, der Erfahrung mitbringt, der Sicherheit mitbringt, vor allem auch mal defensiv mehr bringt als jetzt Netz und Ulrich. Also da wird ja immer wieder Bernardo jetzt vom VfL Bochum ins Gespräch gebracht. Andererseits auf der rechten Abwehrseite, da hat man Skelly mit einem eher jungen Spieler und Leiner, der ja vor einer Verlängerung steht, hat man einen erfahrenen Spieler dabei. Da ist es ja eher umgekehrt. Da guckt man eher, da sollte man eher so ein bisschen schauen, dass vielleicht bei Skelly man gesprächsbereit ist, wenn ein Angebot reinkommt. Ich glaube auch, dass es da zielführender wäre. Irgendwie entwickelt er sich nicht so wirklich weiter. Er scheint so irgendwie stehen geblieben zu sein. Auch wenn er immer noch relativ jung ist. Aber ich würde sagen, wenn da jetzt, zum Beispiel aus der Premier League, jetzt ein gutes Angebot kommt, dann sollte Borussia das nicht ausschlagen und dann gegebenenfalls dann auch nochmal auf dieser Abwehrseite entsprechend einen guten, intelligenten, qualitativen, hochwertigen Transfer über die Bühne bringen.
Und bei Stefan Leiner bin ich dann wieder der Meinung, das ist fast eine ähnliche Kategorie wie Kramer, Neuhaus, Elvedi. Auch da habe ich nicht mehr das Gefühl, dass das ein Perfect Fit ist. Jetzt haben wir da besondere Umstände, halte ich aber schon für fragwürdig. Es sieht ja sehr nach Verlängerung aus, aber ich weiß jetzt nicht, ob er Borussia so entscheidend weiterbringt. Aber bei Skelly-Abgang und einem Zugang fände ich das Modell wiederum dann ganz charmant. Also dann könnte ich absolut damit leben. Fabian, willst du mit der Mittelfeldzentrale weitermachen? Da hast du dir jetzt definitiv auch eine der vielleicht die größte Baustelle ausgesucht, denn da gibt es sehr viele Namen und sehr viele Fragezeichen.
Also für mich klang das gerade schon nach einer sehr großen Baustelle und für mich ist die Abwehr auch eine sehr große Baustelle. Also
das ist jetzt eine Vollsperrung auf der Autobahn.
Das ist jetzt die Vollsperrung. Das ist die A45 unter den Positionen in unserem Kader.
Die Sauerlandlinie mit
die
dem Brücken.
Das ist die Sauerlandlinie. Da muss eine Brücke nach der anderen gemacht werden. Ja, ich denke, das ist eine ganz interessante Position, weil wir haben jetzt mit Julian Weigel haben wir einen Sechser, der seine ganz eigenen Qualitäten hat. Wir haben oft drüber gesprochen. So klar tut er einem Spiel gut, einem Spielaufbau. Nichtsdestotrotz fehlt und fehlte uns oftmals jetzt in dieser Saison die klassische Holding Six. Da setze ich einige Hoffnung auch jetzt in Philipp Sander, der die Position spielen kann, also sowohl auf der 6 als auch auf der 8. Ich denke und hoffe, dass er da eher die Position des Sechsers ausfüllt. Ja, genau sowas eigentlich werden kann, die Ergänzung zu Julian Weigel auf der Position. Wie ich übrigens finde, soweit ein sehr guter Transfer. Für mich sind da immer so ein paar Qualitäten wichtig. Ich habe direkt bei ihm das Gefühl gehabt, jetzt in den paar Interviews, die ich gehört habe, dass er ein sehr smarter, sehr intelligenter Typ ist. Das finde ich immer sehr wichtig. Das macht viel aus. Deshalb glaube ich gerade auf der Position unglaublich wichtig. Und ich glaube, eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur letzten Saison auf der Position. Und wenn wir dann mal so über die Achter schauen, da wird sicherlich auch einiges passieren. Wir haben mit Kone und Neuhaus absolute Verkaufskandidaten. Da bin ich sehr gespannt, was passiert. Man kann sich ja kaum vorstellen, dass sie bleiben. Da gab es in den letzten Jahren bei Borussia aber immer wieder Spieler, bei denen man gedacht hat, keine Ahnung, ob die bleiben. Am Ende sind sie doch geblieben. Bei den beiden aber natürlich jetzt in diesem Sommer nochmal ganz neue Umstände. Ich denke, es könnte passieren, dass uns beide verlassen. Und dann ist die Frage, wie sieht Ersatz aus? Wir haben mit Rocco Reitz, denke ich, einen großen Kandidaten. Wir haben mit Oscar Fraulo jemanden, der aus Utrecht zurückkommt, der viel gespielt hat, zum Schluss nicht mehr unumstrittener Stammspieler war oder nicht unumstrittener Stammspieler in Utrecht war. Der zurückkommt, der durchaus auch angreifen könnte und eventuell unter Seoane eine Chance kriegen könnte. Ich habe ihn letzte Woche in Alkmaar spielen sehen, leider nur 3 Minuten zum Ende des Spiels. Da hat er mitgeholfen, zumindest das 3-3 zu halten in Alkmaar. Dann würde ich mich persönlich freuen, wenn ein Ao Tanaka kommt und ja, sich gegebenenfalls noch was tut bei jemandem mit etwas mehr Offensivpotenzial.
Weg von dieser Vollsperre auf der Autobahn A45 kommen wir zur Offensive. Mittelfeld links, da hat ja Hack größtenteils in dieser Saison brilliert. Man hat aber auch gesehen, dass man da Handlungsbedarf hat. Ob das jetzt Zolis von Düsseldorf ist, das weiß ich jetzt nicht. Ehrlich gesagt, muss man schauen, was da vielleicht noch für andere Gerüchte kommt oder andere Kandidaten ins Spiel gebracht werden. Anders sieht es auf der rechten Seite aus. Da hat man ja mit Honorar, finde ich, einen guten Transfer getätigt. Auch wenn er jetzt insgesamt in der Saison oft zu defensiv aufgestellt wurde aus meiner Sicht. Also er hätte vielleicht deutlich noch mehr bringen können, wenn er mehr Freiheiten in der Offensive gehabt hätte. Ist für mich auf jeden Fall einer der Gewinner, einer der wenigen Gewinner in der vergangenen Saison. Da hat man einen Gummo dahinter, so die ewige Hoffnung, dass es mal irgendwann bei ihm klappt. Also bisher, außer schnell laufen und ein bisschen dribbeln, habe ich leider nicht viel gesehen. Ich hoffe immer noch, dass er vielleicht auch mal ein bisschen zentraler zum Zuge kommt, dass er da ähnlich wie in den Testspielen in der Saisonvorbereitung brillieren kann, sein Tempo auch mal voll ausspielen kann, insbesondere bei Kontersituationen. Das wäre so meine Hoffnung, vor allem auf den offensiven Flügeln. Wenn man dann auch ein bisschen zentraler guckt, da hat man noch Player vor allen Dingen. Ansonsten ist ja auch nicht viel, was man nennen könnte tatsächlich. Da sieht es ja auch danach aus, dass man ihn gegebenenfalls bei einem Angebot gehen lassen würde, das halt dann für alle Parteien passt. Da hat man ja vor allem aktuell anscheinend Stöger im Blick, der auch so ein nebulöses Interview nach dem Relegationssieg gegeben hat. Das klang schon sehr nach Abschied, würde ich sagen. Ja, ganz vorne in der Spitze. Ja, da hat man Tschwanscherer, der jetzt irgendwie in der neuen Saison eigentlich jetzt so wirklich mal durchstarten kann aufgrund der ganzen Verletzungen der vergangenen Saison. Und Jordan, der deutet ja aufgrund der Instagram-Stories und dem, was sich da auf seinem Social-Media-Kanal tut, alles auf einen Abgang hin, dass er nicht nach dieser Leihe fest verpflichtet wird. Und dahinter hätte man dann Fukuda, Botelli oder Ranos, wobei da es ja stark nach einer Leihe aussieht. Da scheint auch Düsseldorf wieder eine Rolle zu spielen. Und zuletzt das Gerücht um Glatzel hat ja auch nochmal seine Wellen geschlagen, kleinen Wellen geschlagen, würde ich sagen, dass man da gegebenenfalls einen Stürmer holt, der dann den Platz von Jordan einnehmen könnte. Fände ich ganz gut, weil man braucht vor allen Dingen hinter Tschwanscherer jemand, der verlässlich ist, insbesondere was die Fitness anbelangt, also nicht dauernd verletzt ausfällt. Nicht, dass man wieder in eine Situation kommt, dass man wieder darüber spricht, dass beide Stammstürmer ausfallen. Das sollte man grundsätzlich vermeiden in der nächsten Saison.
Und wo du jetzt in der langen Auflistung über Alassane Player gesprochen hast, da habe ich auch wieder gedacht, das ist der nächste Spieler der Kategorie Elvedi, Neuhaus, Kramer. Wahnsinn irgendwie. Also, dass Borussia da so viele Spieler seit Jahren durchschleppt, klingt ein bisschen hart, aber ich finde, sie alle eint eines. Sie spielen alle 6 Spiele einmal richtig gut, dann werden wieder große Hoffnungen in diese Leute projiziert und dadurch retten sie sich dann immer von Jahr zu Jahr. Und bei Alassane Player ist es auch so. Bis auf das erste Jahr war mindestens immer eine Saisonphase wirklich kompletter Mist oder dann auch viele Verletzungen. Also das läuft wirklich echt nicht gut auf diversen Positionen bei diversen Personalien. Aber gut, ich würde sagen, damit haben wir jetzt erstmal zum Kaderstand Ende Mai 2024 alles gesagt. Und wir gucken jetzt nochmal kurz gegen Ende der Folge auf Borussias Position in der Bundesliga, Borussias Ausgangsposition in der nächsten Bundesligaspielzeit. 2 Vereine sind raus mit Köln und Darmstadt, 2 neue sind dabei mit Pauli und erstmals Kiel. Und ja, Bochum hat die Klasse gehalten, also Düsseldorf kommt nicht zurück. Wie blickst du, Fabian, jetzt auf Borussias Position, Borussias Ausgangslage in der nächsten Spielzeit?
Ja, im Prinzip hat man sich jetzt mit diesem Saisonschlussspurt und dem Kampf um den Klassenerhalt dafür qualifiziert, auch nächstes Jahr eines der Teams zu sein, die mit Sicherheit genannt werden, wenn es um den Kampf um den Klassenerhalt geht. Und aus meiner Sicht ist es jetzt für Borussia, sollte man jetzt wirklich auch den Umbruch final vorantreiben, das einzig seriöse Saisonziel, was man ausgeben kann und ausgeben sollte in einem Entwicklungsjahr, dass man sagt, man kann es vielleicht auch so formulieren, dass man nichts mit dem Abstieg zu tun haben möchte, So, das fände ich noch in Ordnung, aber ein groß anderes Ziel kann es nicht geben. Man hat in dieser Saison mal wieder gesehen, wie schnell es auch gehen kann und ein erster FC Heidenheim mit dem Ziel Nicht-Abstieg jetzt nächstes Jahr international spielt. Das heißt, das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Also wenn man kommuniziert, man möchte mit dem Abstieg nichts zu tun haben oder man möchte den Klassenerhalt sichern und das möglichst einige Spiele vor Schluss, dann ist man in dieser Bundesliga, in der mittlerweile ja eine absolute Zweiklassengesellschaft entsteht zwischen den Teams, die oben mitspielen und dem ganzen Rest der Liga, auch automatisch dabei, dass man in der Nähe der internationalen Plätze ist. Deshalb würde ich sagen, wichtig, dass man eine Saison spielt, in der wir nicht bis zum 33. Spieltag zittern müssen, sondern ein bisschen anders da durchkommen. Wir haben mit Sicherheit, wir reihen uns da ein in einem ganz, ganz großen Mittelfeld. Wir haben mit Sicherheit nichts, also ich glaube nicht, dass wir was mit Stuttgart und Frankfurt zu tun haben werden, wobei Stuttgart auch erstmal diverse Abgänge jetzt auffangen muss und die Mannschaft neu strukturieren muss. Das könnte auch passieren, dass es denen so ein bisschen so geht, dass sie dann erstmal wieder auf Platz 7, 8 abrutschen. Trotzdem glaube ich, dass es für uns darum geht, in einem ganz, ganz, ganz großen Tabellenmittelfeld mitzuschwimmen und nicht ganz unten reinzurutschen, weil es wird wieder eine Handvoll Teams aus diesem riesigen Tabellenmittelfeld treffen.
Ja, wobei ich glaube, da bräuchte es dann schon noch mehr Inhalt, um uns alle abzuholen. Ich fand den Anfang deiner Ausführung ganz gut mit dem Klassenerhalt. Dann gucke ich mir aber den Kader an und dann denke ich mir, das ist eigentlich... widerstrebt es mir, das zu formulieren, weil wir eben genau das kritisiert haben in der Vorsaison. Ne?
Noch kennen wir den Kader der neuen Saison ja nicht. Und das ist jetzt so ein bisschen unter der Annahme, dass sich der Kader nochmal stark verändert und ich sag mal, Großverdiener rausfallen, von denen man mehr erwartet, von denen man Champions League-Niveau erwartet und dass man Leute verpflichtet, wie die gerade auch in den Gerüchten dastehen von Fortuna Düsseldorf, vom VfL Bochum. Und das wäre für mich dann der Umbruch und das ist meine Annahme jetzt, 2 Monate vorm Saisonstart. Wenn das passiert, dann sehe ich Borussia realistischerweise da in diesem großen Mittelfeld. Ja, wenn man natürlich jetzt noch 5 Top-Transfers wieder aus dem Hut zaubert für jeweils 10 Millionen, 15 Millionen und versucht schon einigermaßen gestandenen Spieler zu kaufen, dann steigt auch die Erwartungshaltung. Damit sieht man sich als Vereinsverantwortlicher dann immer konfrontiert.
Aber gut, da kann ich dich beruhigen, das wird nicht passieren. Klar, natürlich wird man jetzt sich irgendwie anders einsortieren müssen, auch gerade weil dann eben hoffentlich nicht knapp 20 Millionen in 2 Spieler investiert werden, weil das geht dann eben nicht damit einher, wenn man dann irgendwie da nur so nebulös rummeandert und eine ruhige Saison spielen will. Dann bin ich auch lieber bei dir, wirklich nach außen hin den Klassenerhalt wirklich ausgeben als Ziel, ganz klar machen, das wird Abstiegskampf. Wir müssen die Klasse halten, um dann durchstarten zu können in den nächsten Jahren. Jetzt geht es erstmal in den nächsten Hundejahren darum, nur die Klasse zu halten. Aber das muss ja nicht Platz 8, Platz 9 ausschließen. Das ist genau der richtige Punkt, denn Heidenheim ist natürlich von vielen sogar als Absteiger Nummer 1 betitelt worden. Von uns nicht, möchte ich sagen. Ne? Also wir waren eine der wenigen, die das anders gesehen haben. Das nur am Rande. Aber trotzdem, Heidenheim selbst hat es ja so forciert, ist die ganze Zeit irgendwie damit hausieren gegangen, dass man natürlich nur um den Klassenerhalt spielt und man sieht daran, was daraus geworden ist. Also das wäre mein Take zu der Geschichte. Dann würde ich jetzt sagen, zum Abschluss gucken wir jetzt mal auf was ganz Aktuelles. Am Samstag wird schon der Pokal ausgelost, so früh wie nie. Im Vorfeld des Champions League Finals wird der Pokal für die nächste Spielzeit ausgelost und mit Pokal, ja, da haben wir jetzt nicht die besten Erfahrungen gemacht und trotzdem müssen wir kurz drauf blicken. Pokal 24, 25, erste Runde, wunschlos.
Also mein Wunschlos wäre definitiv Alemannia Aachen. Es hat einfach den Grund, mein Arbeitgeber sitzt in Aachen. Ich habe da viele Arbeitskollegen, die auch Alemannia Aachen stark verfolgen. Und ich würde es gerne sehen mit den Kollegen dann im Stadion, wie dann wir da die Alemannen halt einfach schlagen. Und ich dann einen schönen Abend mit meinen Arbeitskollegen habe. Ja, das wäre so mein Wunschlos aufgrund dieser lokalen Zusammensetzung. Wäre das für mich das interessanteste Los einfach.
Bei mir ist es der Greifswalder FC, wenn ich jetzt mich auch auf einen Verein festlege, weil das ist für uns natürlich deutlich besser zu erreichen aus Berlin aus. Schön mit dem RE hoch zur Ostsee. Fabian und ich waren beim Greifswalder Pokalspiel vor 2 Jahren gegen Augsburg im Stadion. Und wenn sie wieder in Greifswald spielen sollten, das wäre dann wirklich das i-Tüpfelchen. Und letzte Anekdote zu Greifswald. Beim Pokalsieg 95, erste Runde, war der Gegner natürlich Greifswald. Also von daher, das wäre mein Perfect Fit. Aber mit Energie Cottbus oder Viktoria Berlin wäre ich auch zufrieden.
Ja, also man muss ja grundsätzlich sagen, dieses Jahr, wenn man sich den Pokal mal anschaut, diesen Amateurtopf, da muss man Amateurtopf ja wirklich in Anführungsstriche setzen. Ich glaube, oder aus meinem Gefühl ist dieser Topf dieses Jahr so namhaft besetzt wie selten. Wir haben es kurz ausgeführt, mit Hildesheim gibt es nur ein Team, das weder in dieser noch in der nächsten Saison mindestens vierte Liga spielt. Es gibt ein paar Aufsteiger aus der fünften Liga, aus der Oberliga in die Regionalliga, und es gibt 3 Absteiger aus der Regionalliga Südwest, die sich qualifiziert haben für den Pokal. Hildesheim, der einzige Oberligist, der sowohl diese als auch nächste Saison Oberliga spielt. Da sieht man schon, wie hochkarätig das Ding besetzt ist, auch diese ganzen Landespokalsieger. Man muss die Namen aus dem Osten der Republik ja nur nennen, Jena, Dresden, Aue, was da alles drin steckt im Pokal, Cottbus, Rostock, Rostock und Dresden natürlich über die Liga qualifiziert und nicht als Pokalsieger. Dresden wäre auch als Pokalsieger qualifiziert werden, aber es ist natürlich eine unglaubliche Konstellation. Ich muss sagen, ich halte mich dieses Jahr mal mit meinem Wunsch los zurück, weil ich über ein Pokalwochenende ohnehin nicht da bin. Wahrscheinlich werde ich mich nur ärgern, dass es ein schönes Stadion wird, in dem ich noch nie war und ich währenddessen im Urlaub weile. Ich hoffe erstmal, dass es ein sportlich machbares und nicht allzu schweres Los für Borussia wird, und dann bin ich schon zufrieden damit.
VfR Aalen wäre auch so ein Ding, oder Würzburger Kickers, 2 Vereine, wo wir auch noch nie gewesen sind. Gut, an dieser Stelle, denke ich, haben wir alles gesagt. Und wir melden uns sporadisch auch im Sommer. Danke fürs Zuhören. Das war Saisonrückblick und Ausblick im Pfostenbruch. Macht's gut. Ciao, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.